noch viele weitere Länder. Nehemia, christliches Hilfswerk, ist dazugekommen, einfach als Projektorganisation, weil immer da, wo man das Evangelium predigt, immer da, wo man Gemeinde gründet, immer da, wo man verfolgten Christen hilft, immer da trifft man auch auf körperliche Not, auf physische Not. Und dann haben wir einfach hier diese Nehemia, einfach um hier auch Projekte dann auch durchführen zu können, zum Teil auch gefördert, deshalb einfach noch eine eigene Organisation. Manchmal geht es ein bisschen durcheinander. Was ist AVC? Nehemia. AVC macht die Missionsarbeit, hilft verfolgten Christen. Nehemia macht die Projektarbeit in Zusammenarbeit in diesem einen Verbund. So, jetzt habe ich einen ganz steilen Einstieg mit euch vor. Ich hoffe, ihr kennt also heute Morgen, also ich weiß nicht, wie warm ihr jetzt schon so seid. Ja, ja gut, reden wir nicht lang um den Brei herum. Ich hab vor euch direkt mit einem Film jetzt auch hier ja, ein Stück weit vielleicht auch zu konfrontieren. Ein Film über Nigeria und einfach mal mit dem Thema Christenverfolgung schon auch durchaus steil einzusteigen. Wir haben uns wirklich auch als AVC, als neue Leitung letztes Jahr, haben wir uns gefragt, wie wollen wir nochmal wirklich auch Schwerpunkte setzen? Was soll AVC, wollen wir wirklich auch bekannt werden? Und wir haben gesagt, zwei Dinge. Wir wollen dieses Thema verfolgte Christen mehr betonen vielleicht als, ja, nicht als je zuvor, kann ich nicht sagen, aber einfach neu betonen. Und dann, wenn AVC auch ein Missionswerk ist, auch Gemeinden gründet, naja, es gibt so viel, die Welt ist so groß, wo wollen wir denn unterwegs sein? Und wir haben gesagt, da, wo es keine Gemeinden sind, da, wo vielleicht noch keiner war, dorthin zu gehen. Und dann haben wir das Ganze, gruppiert sich ja ein bisschen unter dem Begriff unerreichte Völker, wirklich zu sagen, lass uns in den verschiedenen Ländern anschauen, ist dort Verfolgung, sind dort unerreichte Völker, dann ist es ein Land, wo wir wirklich auch dort sein sollten und dann eben auch immer auch dort diese Projekte durchzuführen. So, dass ich euch jetzt einfach mit diesem Einstieg über Nigeria, und das ist ein Land, Nigeria, das mal ganz bewusst auch im Hinblick auf dieses Thema verfolgte Christen mit neu aufgenommen haben. Wir waren dann im Anfang dieses Jahres, gerade noch kurz vor dem Lockdown, waren wir noch dort, sind Anfang März zurückgekommen, haben Nigeria besucht, seitdem natürlich auch eine Quelle von Informationen. Und es ist wirklich, es ist wirklich schlimm, was dort auch passiert. In der Zwischenzeit haben wir auch schon mit verschiedenen Hilfsprogrammen auch geholfen, Zusammenhang mit ein Stück weit mit Corona, einfach Leute, die jetzt nicht mehr, es kommt ja als zusätzliche Not, die vielleicht sowieso schon da ist, Leute, die als Tagelöhner oder einfache, ne, so Arbeiter sich nicht mehr verdienen können, vielleicht nicht mehr aus dem Haus können, da ist der Hunger noch schneller da und die wirtschaftliche Not noch schneller da. So, deshalb einfach jetzt dieser Einstieg. Das Video über Nigeria. Später werde ich noch ein bisschen mehr über den anderen Schwerpunkt sagen, unerreichte Völker, und das eher nochmal im Zusammenhang auch mit Südsudan. Also von daher, jetzt nehme ich euch erstmal mit nach Westafrika.
Kürzlich schliefen wir und wachten auf, als wir um Mitternacht Schreie und Schüsse überall um uns herum hörten.
Können Sie mich runtermachen?
Sie kamen, sie griffen uns an und töteten unsere Kinder, Frauen und Männer. Unsere Häuser und Kirchen wurden niedergebrannt.
Ich hatte 4 Kinder. Mein Mann und 2 meiner Kinder wurden von den Fulani-Herdsmen getötet, als sie unsere Gemeinschaft angegriffen haben. Ich konnte mit den 2 anderen Kindern zu dem Flüchtlingscamp in Hamarisco fliehen. Es war eine sehr schreckliche Erfahrung. Ich habe nicht nur meinen Mann und 2 Kinder verloren, mein Shop und mein Haus wurden niedergebrannt.
I lost my husband.
Ich verlor meinen Mann, als die islamischen Fulani-Dschihadisten unser Dorf angriffen. Sie haben unsere jungen Leute geschlachtet wie Tiere. Unsere Märkte sind niedergebrannt. Unsere Schulen sind niedergebrannt. Unsere Kinder sind zu Hause. Sie können nicht zur Schule gehen, aus Angst ermordet zu werden, während sie lernen. Wir können nachts nicht mehr schlafen.
Jedes Mal, wenn wir versuchten zurückzukehren, misslang es.
Ich kämpfe, meine vier Kinder ernähren zu können. Nach dem Angriff der Fulani Herdsmen haben meine Familie und ich unsere Lebensgrundlage verloren.
Mein ganzes Geld, das ich im Haus befand, verbrannte ebenfalls. Das macht es mir sehr schwer, für mich und meine Kinder zu sorgen.
Das ist, was ich gegenwärtig mache, um meine Familie zu ernähren. Ich verkaufe Nüsse. Wir beten und hoffen, dass wir Unterstützung finden können, mit Werkzeug zum Ackern und Baumaterial.
Es ist nicht einfach. Wir brauchen verzweifelt Hilfe.
Gott sei Dank für das Eingreifen von AVC und Nehemia. Wir sind dankbar dafür. Es ist, als ob die Fulani planen, alle Christen in dieser Region zu eliminieren. Wir sind wirklich, wirklich traurig.
Ziel der Angriffe ist immer die Gemeinde Gottes.
Danke an AVC und Nehemia, die gekommen sind, uns zu helfen mit Überlebenshilfe.
Diese Fulani-Herdsmen werden zurückkommen, töten und unsere Häuser niederbrennen. Was sollen wir tun? Wie können wir weitermachen? Jetzt können wir kaum noch in unsere Gemeinden gehen, können kaum noch christliche Aktivitäten durchführen. Täglich werden Jugendliche ermordet. Die Verfolgung trifft uns sehr hart. Aber wir wollen unseren Glauben nicht aufgeben. Wir brauchen dringend Hilfe. Bitte, helft uns.
Das heißt, wir haben dieses Heft erstellt und da ist unter anderem Nigeria, aber noch auch 6 weitere Länder sind da drin, sodass man als Einzelne oder auch als Gruppe, das könnt ihr dann vielleicht auch natürlich selber entscheiden, aber ich lade euch auch durchaus ein, das als Einzelne zu machen, sich da anzuschließen und einfach ein Stück weit ja, diese Last vielleicht auch ein Stück auf euer eigenes Herz zu nehmen. Ja. Es ist weit weg, aber es ist dieser eine Leib und das Wort Gottes bringt uns ja auch zusammen und sagt, Freunde, das ist eine gemeinsame Not, das ist eine gemeinsame Last. Und das ist so eine Art, wie ich euch einfach auch diese Last vielleicht ein Stück weit weitergeben möchte. Ich habe da eine ganze Reihe von
Mikrofon bitte wieder anschalten.
Mikrofon, ich habe es nicht ausgeschaltet. Probieren wir es nochmal, ja? Hört mal, wenn ich...
Test, Test.
So, war das jetzt alles umsonst, was ich jetzt gesagt habe? Ich habe
eine ganze Reihe von Exemplaren hier von diesen Gebetsheften. Bitte bedient euch sowieso alles, was hier am Tisch ist. Ja, alles ist zum Mitnehmen. Auch unsere Flyer, unsere anderen Broschüren, dann so ein paar, auch die Armbänder und was immer ihr findet hier, gerne auch mitnehmen. So viel jetzt erstmal zu diesem Thema. Jetzt würde ich einfach mal nochmal einen Sprung machen von Westafrika, Nigeria, nach Ostafrika, Südsudan. Und da schalten wir jetzt die PowerPoint an und gucken. Ja, dann testen wir auch nochmal gleich die Rest der Technik. Südsudan ist ein Land, das gibt es seit 2011 als jüngsten Staat überhaupt. Ist gegründet worden, vorher war das ein Land Sudan. Jetzt gibt es den Sudan im Norden, eher muslimisch, eher arabisch. Es gibt den Südsudan, der ist dann ja christlich natürlich, aber auch christlich und auch viele Naturreligionen. Und wir haben hier, na gut, ihr seht, dass einige der Kreise, die ich mit als Projektstandorte hier so eingezeichnet habe, dass die alle irgendwo so im Grenzgebiet sind. Da ist eine Strategie dahinter. Das ist einfach deshalb, weil wir Südsudan ein Stück weit schon auch als Missionsland, aber auch als Ausgangsbasis, um auch so umliegende Länder zu erreichen. Mehr sage ich an der Stelle jetzt nicht, aber ihr seht es ja dann auch hier. Und es ist ein sehr armes Land, es ist ein Land, was wirtschaftlich ziemlich am Boden ist, genau, das funktioniert, klasse. Bürgerkrieg, da sind zwei Präsident und Vizepräsident unterschiedliche Stämme und das heißt in Afrika meistens Ärger. Also das kommt nicht richtig zur Ruhe, obwohl es eigentlich Ressourcen hätte. Das hat Erdöl, da gibt es Regen, das ist ein fruchtbares Land. Die könnten das Land aufbauen, ne? Und dann machen sie es irgendwie so intern doch immer wieder kaputt. Und es ist schwierig, es ist teuer dort, weil alles so importiert wird, vieles per Flugzeug. Es ist kein einfaches Umfeld, aber da ist es jetzt in den letzten sechs Jahren ist da eine schöne Arbeit gewachsen. Einige von euch haben vielleicht schon den Namen Pastor Bi gehört. Das ist unser Mann dort, der da auch eine super Arbeit macht und den hier Leute ausbildet, trainiert. Und ich nehme euch jetzt so ein Stück mit in die Projekte, die wir dazu haben. Natürlich Gemeindebau, das ist ganz klar, das ist etwas Zentrales. Gemeinden, die dann wiederum auch als Ausgangsbasis dienen können, um dann die Mission über die Grenzen hinaus dann auch durchführen zu können. Gemeinden, aus denen man Leute dann auch nehmen kann, rekrutieren kann, um sie dann auszubilden und auszusenden. So, das war so eine Gemeindegründung, die war ja einfach ein evangelistisches Team, was von Haus zu Haus gegangen ist und dann die Gemeinde gegründet hat. Vorhin habe ich gerade noch Psalm 84 gelesen, da ist mir das Bild eingefallen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Ich glaube, das ist so ein Haus, wo der Vogel und die Schwalbe schon leicht reinkommen können. Vielleicht war der Tempel, ja, vielleicht war es genauso, dass da im Gebälk, ne, da war, ne, war ein bisschen offen vielleicht, und dann war da der, so, waren da die. Und dann heißt es natürlich weiter, deine Altäre. Da kommt natürlich nicht nur der Vogel und die Schwalbe rein, da kommt auch der Regen rein. Und da waren wir sehr froh, dass wir dann auch ziemlich bald dann auch mit einem Dach helfen konnten. Und ihr seht, wie sich die Frau hier freut. Also das ist immer wieder, ja, wir oft versuchen wir das Dach oder einfach so auch zu finanzieren. Und im Laufe der Zeit werden da noch zwischen den Stützen werden dann auch irgendwann werden noch die Mauern kommen, vielleicht nicht gleich, aber Hauptsache in der Regenzeit haben die ein Dach über dem Kopf. Also Gemeindebau, ganz wichtig. Jetzt ein Thema, was eher mit Nehemia zu tun hat, eher diese Projekte. Ich hatte von dem Bürgerkrieg erzählt, Südsudan, bis das ging ja so weit, zusammen noch mit Trockenheit. dass die Bauern auch nicht mehr auf ihre eigenen Felder gegangen sind, wegen der Unsicherheit im Land. Und dann hier, wie richtig eine Krise war. Wir haben dann einerseits direkt mit Verteilungen, aber dann auch jetzt dann mit Saatgut und es hat gut funktioniert. Und da haben wir dann auch schöne Ergebnisse gesehen. Einfach so ein Stück weit, um von der Vielfalt noch was ein bisschen zu erzählen. Dann Schule, wo du hinkommst, auch gerade wenn du in die Peripherie gehst, gerade wenn du unerreichte Völker erreichen willst, in Dörfer gehst, wo nichts ist, da ist halt meistens auch keine Schule. Und ganz häufig ist es dann so, ja, dass diese Fragen, die sind sehr schnell dann auch auf der Tagesordnung, manchmal auch einfach deshalb, weil schon der eigene, gerade in dem Projekt war es so, unser eigener Evangelist, der dort ist, mit 4, 5 Kindern, ja, wenn wir den dort lassen wollen, an dieser Stelle, dann müssen wir irgendwie sorgen dafür, dass die Kinder eingeschult werden. Naja, und dann ist erstmal eine Grashüttengraswandschule, Grasmattenschule, dann haben wir dann erstmal aufgebaut. Naja, und dann gibt es eins das andere. Und jetzt mittlerweile ist auch dort schon mal eine gemauerte Schule, die dann vielleicht, ja, die wird noch dieses Jahr fertig. Und so Gott will, werden wir im Februar wieder dort sein oder ich werde im Februar dort sein und dann können wir die Schule einweihen. Also das ist schon mal eine gute Perspektive hier. So, einfach nochmal, um da so einen Eindruck zu geben. Die sind so dankbar, wenn, selbst wenn es unter einem Baum stattfindet, die sind so dankbar, wenn da eine Schule, wenn da ein Lehrer kommt und die Kinder können schreiben und lesen lernen. Und das ist auch so eine Hilfe. Natürlich, alles, jede Form von Entwicklung, Weiterentwicklung hängt mit Alphabetisierung, Schreiben, Lesen zusammen. Und da ist dieser Start, diesen Dienst, der ist da extrem wertvoll. Auch wenn er unter einem Baum stattfindet. So, jetzt noch ein bisschen mehr Richtung unerreichte Völker, wo wir wirklich dann gesagt haben, ja, lass uns doch mal auch anschauen, welche Volksgruppen gibt es denn? Und lass uns auch mal einige dieser Volksgruppen benennen, sodass man eigentlich ja schon mit einem Plan da auch vorgehen kann. Und das haben wir dann so zusammen, haben uns hingesetzt, haben das so zusammen angeschaut. Und jetzt gibt es so eine ganze Liste eigentlich, noch 30 für die nächsten Jahre, also schon noch eine schöne Zahl. Aber vielleicht mal 5 für die nächsten 2 wäre ja auch schon was, wo man einfach sagt, ja, da wollen wir gezielt Leute ausbilden und dorthin schicken in zu diesen ja, benannten Völkern. Ihr kennt vielleicht diese Webseiten, Josua-Projekt und andere, wo es ja Listen auch gibt von Volksgruppen. Ja, und so in diesen Themen sind wir dann hier auch mit unterwegs. Ja, das war so ein Besuch an diesem Frühjahr. Es ist jetzt kein Gemeindehaus, ne? Aber das ist die südsudanesische Gründungsversion eines Gemeindehauses. Oh, einen Tag darauf, ne, wenn die Leute dann da sind, wird fröhlich Gottesdienst gefeiert, natürlich Regenzeit. Die Frage wird auch hier kommen. Und dann können wir hoffentlich auch wieder helfen und auch an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen dann auch wieder zumindest mit Kirchendächern dann helfen. Kinder, fast ohne Ende. Also 15 gilt zwar als ein guter Standard. Und wenn ein Mann nicht 15 Kinder hat, ist kein gescheiter Mann. Okay. Unerreichte Völker, naja. Ein bisschen von unseren Abenteuern, wenn wir da hingehen. Sind halt manchmal ein bisschen weit weg, ne? Wenn sie unerreicht sind, dann muss man auch manchmal weit fahren über sehr holprige Straßen und Pisten. und dann ist es auch nicht immer ganz bequem. Aber das ist ja nichts, ich habe einfach mal das Bild mit reingemacht, das ist ja nichts, also das ist jetzt vielleicht unsere Umstände, wenn wir für 14 Tage da unterwegs sind. Aber was die Leute auf sich nehmen, und das ist eigentlich der Punkt, den ich hier machen möchte, was die Leute auf sich nehmen, die da hingehen in diese Dörfer, ohne Mobilfunk, sowieso ohne Internet, aber auch ohne ganz normales Telefon, einfach weit weg, abgeschnitten, Kontakt, kaum Kontaktmöglichkeiten und dann dort eine Gemeinde aufzubauen. Das sind die, ja, das sind die Helden, die diese Arbeit dann auch voranbringen. Und so ist eigentlich das Ziel, dass man jetzt erstmal auch an verschiedenen Stellen dann auch Zentren aufbaut. Und dann, ja, wenn man mit den Leuten spricht, dann erzählen sie dir schon, ja gut, hinter der Bergkette, da wohnen noch die Leute, da ist keine Gemeinde. Hinter der, dort hinten, da wohnen diese anderen Leute, diese andere Gruppe. Naja, und dann ist halt schön, wenn man so eine Basis dann aufbauen kann und von da aus wieder dann Leute aussenden kann. Das ist die Vorgehensweise. Und was dazu nötig ist, ist ja das, dass Leute ausgebildet werden. Das heißt, auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit im Südsudan und in vielen anderen Ländern besteht darin, dass wir Leute schulen, die bereit sind, ausgesendet zu werden. Das sind dann meistens so erstmal im ersten Durchgang 5 Monate einfach. Da gibt es verschiedene Dinge, da geht es auch stark darum, wie kommuniziere ich das Evangelium in einem islamischen Umfeld, wie führe ich Gläubige aus diesem Umfeld dann auch weiter. Das sind andere Fragestellen, als wenn ich jetzt vielleicht eine traditionell christliche Person vor mir habe. Das sind einfach ganz andere Prägungen, ne? Und Verständnis und Gottesverständnis und Weltbild und ganze Reihe von Themen. Auch praktische Themen, natürlich ein Stück weit. Wie überlebe ich, wie kann ich überleben? Wir werden jetzt anfangen auch mit kleine Landwirtschaft zu finanzieren, sodass die Leute sich auch selber helfen können, da drin ein bisschen schulen, wie sie es dann selber auch anbauen, was anbauen können und sich dann auch finanzieren können. Sodass wir jetzt an 5 Stellen im Land bereits solche Ausbildungen haben und das sind also definitiv deutlich über 100 Leute dann dort, die dann eben ausgebildet werden und ausgesendet werden können. Ja, das ist auch ein Grenzgebiet und ich denke, das Foto ist vielleicht schon jenseits der Grenze aufgenommen. Der zweite von rechts, der hat da so einen schönen Rucksack. Da ist nicht sein Vespa drin und nicht seine Brotzeit und nicht seine Wasserflasche. Da ist die Ausrüstung für einen Jesusfilm drin. Völlig autark. Solarpanel, Leinwand, Batterie, Verstärker, Lautsprecher, alles da drin. Das heißt, er kann das irgendwo aufstellen. Im Dorfplatz fängt an bei einem LED-Projekt. Mittlerweile gibt es die ganz handlicher Größe. Zeigt den Film, die Leute kommen wie noch was. Da ist ja nichts. Ja, da ist ja elend langweilig. Die Leute kommen und bekehren sich und kommen wirklich zum Glauben, wirklich in Anzahlen, von denen wir nur träumen könnten. Ja, so haben wir eine ganze Reihe von, also bestimmt 10 im Südsudan in verschiedenen Stellen auch laufen und natürlich da ist das Anliegen, dass wir auch da immer wieder auch diese Systeme mitgeben können, weil es einfach dieses Visuelle, ja, und dann ist einfach ein starker Eindruck und dann mit dem Bekehrungsaufruf, also der Jesusfilm ist schon ein gutes Werkzeug auch hier für die Evangelisation. Ja, das ist auch so eine Dorfkirche, etwas links, gerade außerhalb von dem Bild, den habe ich jetzt nicht mehr mit drauf, ist ein Baum. Und da war ein Evangelist, der ist auch jenseits der Grenze irgendwo. Der ist 4 Jahre lang jeden Sonntag zu diesem Baum hinab gesagt, wenn ihr ins Gespräch kommen wollt, ich erzähle euch was über Gott. Ist 4 Jahre da immer wieder hin, Einzelne sind gekommen, es hat sich was aufgebaut. Es war schwierig, aber Im Lauf der Zeit sind Kontakte entstanden, sind Leute zum Glauben gekommen. Naja, und jetzt hat er eine Kirche. Und da waren bestimmt 40 Leute drin, nicht alle schon bekehrt, aber auch interessiert. Und ich habe so diese zwei Frauen, also ich habe so ein bisschen vielleicht noch fragend, weiß nicht, ob noch auch Skepsis drin ist, aber so einfach, ne, dieser Blick und so diese, ein Stück weit auch die Offenheit, wie sie dazuhören, was der zu sagen hat. So, vorhin haben wir schon von Nigeria was über den Preis gehört. Ja, auch an der Stelle, ja, es ist natürlich immer schön, die Zahlen zu erzählen. Hier eine Gemeinde, dort jenes, ne, was alles so passiert und was der Herr tut und wie Leute zum Glauben kommen und der Jesusfilm und Hunderte und so weiter. Aber die Leute, die das machen, die zahlen einen Preis. Über einen habe ich schon gesprochen, diese Einsamkeit, dahin zu gehen, in diesem Umfeld dann auch auszuhalten und zu bestehen und dann diese lange, die, über die Jahre, die das auch manchmal dauert, der Entmutigung da immer wieder auch, ne, durch Glauben zu begegnen. Und dann kommt es auch vor, ne, dass auch wirklich auch Übergriffe sind, Anfeindungen sind, Leute auch getötet werden, auch das passiert, auch im Südsudan. Und hier hatten wir eine Situation, wo in einem muslimischen Umfeld einfach drei unserer Evangelisten verhaftet worden sind und dann ihnen, sie bedroht worden sind. Okay, natürlich, die erste Aufforderung ist immer zurück zum Islam. Es war keine Option, die nächste Aufforderung ist, mit dem Predigen aufzuhören. Mindestens einer hat sich dann auch geweigert, auch mit dem zuzustimmen, dass er mit dem Predigen aufhört. Naja, dann sind die zwangsgeschieden von ihren Frauen, die Kinder, die Frauen sind zurück zu ihren muslimischen Familien, die Kinder mit dabei. Und das sind auch Situationen, die kann man auch, ja, bitte auch einfach auch mit reinnehmen in euer Gebet. Und das ist etwas, wo wir ein Stück weit materiell helfen können, schon, das machen wir auch, aber wo wir einfach auch sagen, Freunde, lass uns für diese Situation auch beten, dass sie innerlich einfach, ihr wisst ja, wie es ist, ob diese innere Verzweiflung, ob die überhand nimmt oder ob dann doch so ein Trost da ist, dieser Friede doch da ist, der höher ist als dieses menschliche Verstehen und da in ihrem Herzen, was da ist, so eine Überzeugung, dass sie nicht allein sind, dass Gott immer noch bei ihnen ist und ja, ein Stück weit auch, dass es sich lohnt, ja, das durchzuhalten. Also da können wir auch durch Gebet ganz viel auch mit unterstützen. Ja, ich habe so nochmal aus, jetzt das Bild ist aus Nordkorea, aber da geht es ja immer darum, Christenverfolgung, manchmal ist es ja auch vom Staat aus organisiert und da möchte ich jetzt einfach nochmal so einen, auch einen biblischen Aspekt, einfach auch nochmal ein bisschen ausweiten, das Thema. Letztlich ist ja immer die Frage, wem gehört die Anbetung? Das ist so immer wieder auch die Frage. Hier Nordkorea, da ist klar, da müssen die Leute vor sich vor dem jungen Mann da beugen und dann vorher vor seinem Vater und seinem Großvater die absolute Loyalität fordern, wo Christ, also wer als Christ in Nordkorea entdeckt wird oder bekannt ist, der hat keine Perspektive. Im besseren Fall endet er oder kommt er ins Arbeitslager. Aber das ist kein neues Thema. Das ist ja das alte Thema der Anbetung. Zur Zeit der frühen Christen war es die Frage, wer ist Herr? Ist der Cäsar Herr? Ja? O Kyrios? Oder ist Jesus der Herr? Und wenn die Christen bekannt haben, Jesus ist der Herr, dann hat sie das in direkten Widerspruch auch gesetzt zur staatlichen Macht damals. hier in Nordkorea, aber das, die Geschichte geht ja noch weiter zurück. Da habe ich euch jetzt ein Bild gebracht, vielleicht kennt ihr es aus eurer Kinderstunde schon. Nicht das Bild, aber die Geschichte. Daniel 3. Daniel und seine drei Freunde, die hatten schon ein paar Bewährungsproben hinter sich und dann spitzt sich's dann nochmal zu. Man merkt, dass diese drei Leute, dass die Gunst haben, Weisheit haben, dass die erfolgreich sind, dass Gott sie segnet. Man war neidisch. Und hat dann versucht, genau diesen Punkt, okay, der Loyalität, der Anbetung, den zum Hebel anzusetzen. Man ist zum König gegangen und hat gesagt, du, da gibt es ein paar Leute, die, dienen eher Gott als, ja, sie dienen dem König. Natürlich, die waren loyale Leute, aber ihre Anbetung gehört Gott. Und dann haben sie den König dazu gebracht, dass er ein Gesetz erlässt, was dann verlangt, dass alle zu einer bestimmten Zeit alle sich an ihn niederfallen und nur dieses Standbild und dann letztlich auch den König dann hier anbeten. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe es da ein Stück, ich hab das Thema genannt Standfestigkeit. Also standfest schauen ja vor allem diese Statuen hier aus. Aber da braucht es halt diesen geistlichen Blick. Also, auch die werden ihre Knie beugen. Ja? Also diese Statuen stehen nicht für ewig. Und da braucht es die Überzeugung. Ja? Und dann braucht es die eigene Standfestigkeit. Und das war für mich so ein starkes Bild. Also wie ich dann diese drei Männer, die angesichts des Standbildes selber stehen und nicht dort ihre Knie beugen. Das ist ja jetzt schon eine exponierte Situation. Also, ich weiß nicht, stell dir vor, du würdest als Einziger, na gut, ihr traut euch, ja, als Einziger im Raum hier stehen, ne, und guckst ein bisschen über die Schule, ach, alle sitzen, naja. Setz dich auch hin, wenn du in der ersten Reihe bist, guckst über die Schulter so ein bisschen, was machen die anderen, ne, und du willst halt nicht so arg aus der Menge herausstechen. Aber die haben gewaltig aus dieser Menge herausgestochen und ihnen gegenüber stand nicht nur das Standbild nachher, sondern auch Angesicht zu Angesicht, der mächtigste Mann der damaligen Welt, rot im Gesicht, und zwar vor Zorn und mit einer Drohung, dass er sie direkt in den feurigen Ofen würde befördern lassen, wenn sie nicht augenblicklich ihre Knie beugen würden. Ja, was machst du da? Standfestigkeit. Und den Schlüssel, den ich da gefunden habe, ich denke, ist nicht die erste Predigt über diesen Text, aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Punkt. Das erste ist, horch mal König, unser Gott ist mächtiger. Unser Gott kann, er kann uns aus deiner Hand erretten. Deine Macht, so groß sie auf dieser Welt sein mag, ist nicht die größte Macht, die es hier gibt. Es gibt eine größere Macht. Er kann uns aus deiner Hand retten. Und wenn er es nicht tut, dann werde ich nicht mein Vertrauen in ihn aufkündigen. Und wenn er es nicht tut, dann sollst du es dennoch wissen. Ich glaube, in diesem dennoch, vielleicht lutherisches Deutsch, ja, trotzdem, erst recht, dann sollst du trotzdem wissen, erst recht wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten werden. Da ist eine tiefe Überzeugung, die nicht davon abhängt, ob Gott so handelt und so führt, wie ich es erhoffe, wie ich es erglaube, wie ich es erbete, die nicht davon abhängt, dass Gott meinen Vorstellungen ganz genau entspricht und er wird nie unseren Vorstellungen entsprechen, sondern da ist eine Überzeugung, die sagt, dennoch. Psalm 73 sagt dann, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und er kommt aus einer ähnlichen Situation. Da passieren Dinge, die er nicht verstanden hat. Und er kriegt, die Welt ist für ihn ein Stück aus den Fugen, sein Weltbild, auch unser Gottesbild. Und dann sagt er dennoch, wisst ihr, dieser Typ von Leuten, von Christen, ich glaube, der ist unkaputtbar. Ich weiß mal, unser Gott kann, unser Gott ist größer, die größte Macht, das, was unsere Augen sehen, all die Leute und all die Situationen und die Herausforderungen in deinem Leben, die persönlichen Herausforderungen, sind nicht das Letzte. Das letzte Wort hat Gott. Und wenn es jetzt nicht so kommt, wie ich es erhoffe, erglaube und erbete, dann werde ich in Gott festhalten, nicht daran zweifeln, dass er mächtig ist und dass er gut ist. Das sind ja immer diese zwei Punkte, die uns auch ins Fragen bringen. Und da sind wir dann auch auf einer sehr, ja, sehr persönlichen Ebene. Die Themen, die gehen ja nicht erst dann los, wenn die Verfolgung losbricht. Die gehen ja nicht erst dann los, wenn einer vor uns steht und sagt, so entweder oder. Und zwar das Oder ist dann der Tod. Die gehen doch jeden Tag los, wenn unsere Fragen uns bedrängen und wir sagen, jetzt haben wir geglaubt und es ist trotzdem anders gekommen. Und Standfestigkeit, die kann man doch jeden Tag üben. Und wenn man sie nicht jeden Tag übt, jetzt mal so rumgewendet, wenn man sie nicht jeden Tag übt, ja, meint ihr, man kann so eine Situation dann überstehen? Aber so die Substanz, aus der diese Standfestigkeit ist. Unser Gott kann, er ist größer, er hat die Macht. Amen. Und wenn es anders kommt, dann glaube ich trotzdem, dass er größer ist. Und dann glaube ich trotzdem, dass das ganze Ding ein gutes Ende nehmen wird. Wisst ihr, es wird mit uns ein gutes Ende nehmen. Versteht ihr das? Glaubt ihr das? Das ist doch das Wichtige. Entweder weil sich die Situation ändert oder weil Gott uns die Kraft gibt, dass wir da durchgehen. Aber am Ende sind wir bei ihm. Ich kann euch nochmal zurücknehmen in diese Situation im Südsudan, wie die auch entstanden ist. Also die ist aus einem großen Zerbruch entstanden, wo alles anders gekommen ist, als wir es uns gedacht hatten, als wir es gehofft hatten. Wir hatten im Norden, ich hatte über die Geschichte, Norden, Süden, erzählt, wir hatten im Norden in Khartoum ein Projekt. Schönes Projekt, Schulprojekt. Ja, auch schon auch in Verbindung mit einer Gemeinde dort. Wir hatten Finanzen, um die Schule aufzubauen, vom Ministerium für Entwicklungshilfe. Wir hatten Gelder, die waren schon in unserem Konto. Und wir hatten gebetet, wir hatten geglaubt, wir haben gesagt, jawohl, Gott hilft uns, dass wir diese Schule aufbauen können. Und dann haben wir die Fundamente gerade mal ausgehoben. Dann fliegt das ganze Projekt auf. Irgendwo hat man auf irgendeinem Computer, das war dumm, aber man hat auf irgendeinem Computer, hat man was Christliches gefunden, im Schulcomputer. In der Zeit hat auch die Regierung dort einen stark islamistischen Kurs gefahren, viele Hilfsorganisationen auch verwiesen. Das Projekt wurde geschlossen, die Schulleiterin direkt ausgewiesen mit ihrer Familie, der Pastor ausgewiesen und Pastor B, unser Mann, ja, der auch im Norden schon in Khartoum schon das Projekt geleitet hat, der ist ins Gefängnis gekommen und ist übelst behandelt worden bis hin zur Todeszelle. So, dann stehst du da und sagst, okay, hey, Gott, was ist mit unserem Schulprojekt? Er ist dann nach 4 Wochen, ist auch er ausgewiesen worden. Deshalb haben wir überhaupt eine Arbeit im Südsudan. Südsudan war nie auf unserer Agenda. Ich habe ihn dann im Mai, glaube ich, ja, ein paar wenige Wochen später habe ich ihn besucht. Er hat uns besucht, wir haben gesprochen, wie geht es jetzt weiter, was können wir tun. Und dann ist in diesen Gesprächen ist sowas neu gewachsen. Das Erste, was bei ihm, und das ist wichtig gewesen, ja, was bei ihm in seinem Herzen passiert ist, ist, er hat gesagt, ich werde keinen Hass zulassen. Ich werde nicht zulassen, dass ich jetzt irgendwo, diese Leute mit Bitterkeit, Bitterkeit gegen diese Leute oder Bitterkeit gegen Gott hier in meinem Herzen zulasse. Und er hat gesagt, okay, ich habe alles verloren, meine Existenz, er war gut situiert, meine Existenz, ich habe alles verloren. Das, was ich jetzt noch lebe, das werde ich dafür leben, dass hier eine neue Vision entsteht und gelebt wird. Und so ist dann diese, ja, letztlich geht es darum, zurück in den Sudan, aus dem wir rausgeflogen sind, zurück in den Sudan mit dem Evangelium. Das ist so die Vision. Und aus der Vision heraus hat sich dann eine starke Arbeit mittlerweile im Südsudan aufgebaut und dann auch jenseits der Grenzen. Aber wisst ihr, der Schlüssel war eine Entscheidung. Die Entscheidung, ich werde keine Bitterkeit zulassen, ich werde nicht Gott anklagen, ich werde nicht in, was weiß ich, den Verlust, den materiellen Verlust, den Verlust meines, ja, eigentlich der bisherigen Perspektiven, der Vision des Lebens, ich werde es nicht Gott vorwerfen. Ich würde sagen, Gott, was kann aus dieser Situation Neues und Gutes werden? Und ich kann euch sagen, mittlerweile, da sind viel, viel mehr Menschen zum Glauben gekommen, als hätten zum Glauben kommen können, wenn wir die Schule in Khartoum weiter betrieben hätten. Hunderte, ja, Tausende von Moslems sind zum Glauben gekommen. Zig und Dutzende und wahrscheinlich auch mittlerweile über 100 Gemeinden gegründet. Das wäre nie passiert ohne diesen Zerbruch, aber auch ohne diese innere Reaktion. Ich werde festhalten, dann frage ich halt neu Gott, was kann werden und wo geht es hin. Aber ich werde ihn nicht anklagen. Ich glaube, das sind so Entscheidungen, die können wir auch, dürfen wir auch immer wieder neu für uns treffen. Ich werde Gott nicht anklagen, ich werde nicht bitter. Ich werde ihn fragen, was kann aus dieser Situation Gutes kommen? Wie kann ich jetzt reagieren, so dass da trotzdem Gutes herauskommt? Die Zusage haben wir ja, ja, aber wir müssen sie halt immer wieder auch buchstabieren in unserem täglichen Leben, dann auch leben. Denen, die Gott lieben, müssen die Dinge zum Besten dienen. Ja. Seid ermutigt und seid entschlossen. Ermutigt, weil unser Gott größer ist. Und entschlossen festzuhalten. Er ist gut und er hat gute Pläne für uns alle. Amen. Amen. Amen.